Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ich blicke in die Webcam und wieder wird es mir warm ums Herz, wenn ich meinen geistigen Podcast-Bruder erblicke. Und platonische Männerliebe ist voll okay, aber eigentlich baue ich mir nur wieder gerade eine astreine Überleitung. Denn, Fun Fact, 1988 spielten Arnold Schwarzenegger, jetzt komme ich mir ein bisschen wie bei Tabu vor, und Danny DeVito zusammen in Twins. Der inflationsbereinigt roundabout 216 Millionen US-Dollar einspielte. 216, Alex. So, jetzt habe ich vorgelegt.
Gar nicht mal so viel.
Wenn du wählen dürftest, Alex, welche Person aus Hollywood würdest du gerne als Geschwister an deiner Seite haben?
Das ist eine tiefschürfende Frage. So, aus der Hüfte geschossen ist mir gerade tatsächlich nur Glenn Powell eingefallen, weil der markant attraktiv, aber auch immer lustig ist, fand ich zumindest bisher an seinen Rollen. Kommen wir vielleicht nochmal drauf.
Na, da bin ich gespannt, ob wir da heute noch da drauf kommen. Ihr da draußen habt es auf jeden Fall gehört, Folge 216, ich sag's gerne nochmal, steht heute auf dem Plan. Wir düsen geschwind über Neuigkeiten aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Und aktuelle Trailer gibt's natürlich auch. Ein finnischer Rachefeldzug metzelt sich in den zweiten Teil und ein Hund kämpft gegen böse Mächte. Natürlich gibt's zuvor noch unsere exquisiten Reviews. Und lieber Alex, fass deine Review doch mal eben rein akustisch zusammen. Wie wird's das jetzt mit einem Geräusch vielleicht zusammenfassen oder anteasern?
Das wäre viel zu großer Spoiler, aber ich versuch's trotzdem einmal. Oh Gott, wie schlecht.
Ich hab's schon.
Der beste Doppler-Effekt, den du in deinem Leben jemals gehört hast.
Ja, ich war schon fasziniert. Ich musste ein bisschen Luft holen. Also ich hab's fast schon befürchtet, dass da vielleicht heute Benzin im Blut ist. Deswegen würde ich sagen, lasst uns gar nicht lange in der Box Zeit verbringen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, das Intro, das hat er jetzt hier schon ordentlich vorgelegt, ordentlich Dampf gemacht, geht einem ordentlich die Puste.
Vollgas,
hin oder her. Ich hoffe, ihr konntet nochmal durchatmen. Und ich schließe mich an. Hier sind wir zurück in Episode 216. Das dynamischere Duo. Dieser komische Streit da bei RTL Pro7. Wer ist eigentlich, keine Ahnung, Raab und Bulli?
Klingelt gar nichts.
Das altert, glaube ich, ganz, ganz schlecht. Weißt du, wer das konstante Du in eurem Leben ist? Ronny und Alex, und ich sage herzlich willkommen, Ronny.
Danke für diese überaus charmante und ich würde sagen in Stein gemeißelte Anmoderation, lieber Alex. Ich freue mich, mit dir heute wieder hier on air zu sein.
Die Historie gibt uns recht.
Ist das eine These oder gibt es schon belegbare Zahlen? Ich habe lange nicht mehr in unsere Statistiken geguckt, muss ich einfach mal
zugeben. Das ist ja nicht der Punkt, aber die Dauer, die wir auf Sendung sind, in Summe gibt uns recht automatisch.
Ja.
So Win per Default quasi ist es.
Das klingt nach einer kugelsicheren Theorie, Alex.
Absolut, ganz genau.
Waterproof. Oder was man alles noch dazu sagen kann.
Genau, ist auch rechtlich unanfechtbar und es ist September.
Genau, es ist September, das heißt eigentlich, wir hatten das letzte Mal schon angeteasert, wir müssten uns mal langsam, ich sag's gerne nochmal, auf eine Urlaub sage ich schon. Nein, keine Urlaub, Alex.
Ja, mach doch mal ein bisschen Urlaub.
Auf eine Geburtstagsfolge langsam mal wieder einschießen.
Das ist richtig.
Und da können wir uns wieder hier ein bisschen so eine Special-Episode aus den Ärmeln ziehen. Ich möchte es einfach schon mal anteasern für alle, die uns gerade zuhören. Also unsere Geburtstagsfolgen, da geben wir uns ja schon nochmal extra wenig Mühe, könnte jetzt ein gemeiner Mensch sagen, aber nee, das ist nochmal immer ganz, ganz, wie soll ich sagen?
Da brechen wir aus den üblichen Konzepten aus und versuchen mal was Verrücktes einmal im Jahr.
Wird ganz intim, ganz heimelig, ein bisschen alkoholisch meist auch, aber immer wieder auch nochmal schön im Nachgang zu hören, unsere Special-Geburtstagsfolgen. Aber soweit sind wir heute noch nicht, Alex.
Das ist richtig. Und deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken, Ruckzuck-Review ist angesagt. So.
Oh je, ja, ist gut. Also der Pegel stimmt schon mal heute.
Ganz genau. Wir sind wieder auch hier in den üblichen Fahrwassern. Ich fühle mich sehr wohl. Ich sehe zwei Reviews auf deiner Seite, eine auf meiner Seite. Das Intro hat jetzt, glaube ich, schon final gespoilert, was ich mitgebracht habe, aber wir wissen noch nichts darüber, was du mitgebracht hast. Von daher starte doch gerne mal ein.
Ich behaupte, Alex, wir werden uns heute stark in einem ähnlichen oder teilweise überschneidenden Kosmos bewegen. Und zwar habe ich heute als erstes mitgebracht frisch von der Streaming-Plattform namens Disney Plus, und zwar Eenie Meenie. Habe ich mir gegeben, Alex. Kam am 22. August auf die Plattform. Hatten wir hier über den Trailer gesprochen, in vielleicht sogar der letzten Episode. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Wir machen so viel, Alex, ich habe es mir nicht mehr gemerkt. Und zwar ist das Regiedebüt von Jean Simmons. Der hat vorher so ein paar TV-Serien gemacht, unter anderem Wayne oder The Continental, also mit Regie geführt. Und genau, hat jetzt hier seinen ersten Langfilm am Start mit der Samara Weaving in der Hauptrolle. Und da hatten wir ja schon im Trailer gemutmaßt, ist vielleicht so ein No-Brainer, schiebt man sich irgendwie mit Popcorn so mal abends am Wochenende oder so rein, ist so relativ vielleicht leichte Action-Kost, haben wir uns ja gefragt.
Ja, ja.
Denn es geht um Folgendes. Edie, eine ehemalige jugendliche Fluchtfahrerin, lebt inzwischen ein normales Leben als Bankangestellte. Nachdem sie bei einem Banküberfall erkennt, dass sie schwanger ist, gerät sie wieder in ihre Vergangenheit. Um ihrem unzuverlässigen Ex-Freund John das Leben zu retten, lässt sie sich auf einen Casino-Heist ein und muss hinterm Steuer beweisen, dass man auf sie zählen kann. Ja.
Okay.
So ein bisschen das, was man aus dem Trailer auch kennt, so ein bisschen Standard, den wir auch immer wieder bringen, ne? Also ganz gut zusammengefasst von dieser Synopsis, die ich mir hier wieder aus dem Netz geleiert habe. Aber kann der Trailer und der erste Eindruck davon halten, was er womöglich versprochen hat, Alex? Oder anders angefangen, die Erwartung war ja, dass wir hier einen unterhaltsamen Genrefilm erhalten. Du hast letztens auch eingeworfen, Baby Driver ist zum Beispiel ein guter Vergleich. Wenn er ähnlich irgendwie ist, dann kann man vielleicht zufrieden sein.
Aha.
Das war ein Ja, nehme ich an. Okay.
Ja. Gut. Ja.
Also meine Herangehensweise oder meine Erwartung war hier auch so ein bisschen Action, so ein bisschen Humor, kann vielleicht ein bisschen Pipey sein, I don't know.
Ja.
Und es startet auch alles sehr gut, vor allem mit einer sehr hochwertigen Optik, da war ich ein bisschen überrascht, und sehr überzeugenden Action-Sequenzen, wo man auch sieht, okay, da hat man jetzt nicht nur zwei Autos irgendwie über das Backyard gescheucht, sondern da waren schon Sets und viele Autos und Kamerakräne und sowas dabei. Also sehr dynamisch gefilmt. Alles sehr hochwertig, wie gesagt. Es gibt dann aber tonal von der Erzählung starke Brüche, die sich so nach dem ersten Drittel so auftun. Also wir haben am Anfang zwar so leichte Pulpy-Action-Komödien-Kost und dann aber so nach kurzer Zeit werden direkt schon unschuldige Menschen erschossen. Da reagiere ich immer sehr empfindlich, wenn so eine ungeschönte Härte in so einen Film kommt, wo ich eigentlich dachte, das ist eigentlich so ein Feel-Good-Movie, weißt du, Action-Comedy, niemand kommt ums Leben, irgendwie kommen alle gerade noch so drumherum, aber unbescholtene Bürger da irgendwie über den Haufen schießen, das ist irgendwie, da habe ich so das Gefühl, dass manchmal dann irgendwie nicht so ein gutes Händchen beweist. Und was besonders störend ist, so im dritten Viertel gibt's dann so abrupte emotionale Szenen und nicht nur eine, sondern noch eine zweite hinten dran und noch eine dritte, und da wird nochmal ein bisschen Vergangenheit bewältigt und da wird jetzt nochmal Beziehungsdrama mit reingewebt und was weiß ich, was da nochmal aufgerissen wird, und das wirkt dann extrem deplatziert und zog den Film halt extrem in die Länge. Samara Weaving macht das in der Hauptrolle eigentlich recht überzeugend. Es gibt viele Szenen, wo sie glaubhaft spielt, obwohl ich mit ihrer Person an sich noch nicht so immer connecten kann in den Filmen. Überrascht hat mich dann noch Carl Glassman als Ex-Freund namens John. Der ist sehr quirlig, hat eine coole Rolle, wo er ein bisschen brillieren kann. Und sogar Andy Garcia spielt mit, Steve Zahn auch dabei. Und gerade Andy Garcia, solide und stellenweise überraschend starke Performance. Aber problematisch, trotzdem gibt es keine so krasse Figurenentwicklung. Und so, es fehlt so ein bisschen der Fokus auf dieser, weiß nicht, emotionalen Ebene teilweise. Es wirkt teilweise recht erzwungen einfach. Und im Umkehrschluss, also ist eine zentrale Schwäche in dem Film, dass man halt so ein hakenschlagendes Drehbuch hat. Von wir machen jetzt Comedy, eben Action, Getaway Driver Stuff und weben dann irgendwie so ein überdramatisiertes Beziehungsdrama mit rein. Es kommt diese überdeutliche Härte mit rein, also Gewalt gegen Zivilisten, ohne dass es dramaturgisch halt wirklich sinnvoll erscheint, sondern dann eher für Irritation wirkt. Und das hat mich halt teilweise total aus diesem Film wieder rausgebracht. Und trotz diesem hochwertigem Look und der Film hat insgesamt 50 Millionen US-Dollar gekostet. Deswegen, das sieht man auch und deswegen fällt es auch so auf, dass er wirklich so gut aussieht. Gelingt es dem Film letzten Endes nicht, halt rein von der Regie und rein vom Editing auch, ganz besonders nochmal, diese Elemente halt nicht kohärent, wie wir immer so schön sagen, zu verbinden. Und das fand ich halt mega, mega, mega schade. Und gerade auch zum Schluss habe ich einfach nicht verstanden, was der Film mir eigentlich auf welche Art und Weise so richtig erzählen will. Und das fand ich total schade, weil wir ja auch so einen Genre-Mix dann haben, der inkonsistent wirkt, obwohl wir gelungene Action haben. Aber so der Gesamteindruck ist leider, muss ich so sagen, war für mich echt enttäuschend.
Das klingt jetzt nicht so gut. Ich hatte den auch relativ weit oben in meiner Liste. Aber komm mal zum Fazit und dann gucken wir mal, ob das so bleibt.
Ich stehe mit meiner Meinung nicht ganz alleine da. Der Film steht aktuell bei IMDb bei einer 6,0 von 10. Mhm. Das ist also, das droht schon in den Fünferbereich reinzurutschen. Und da wird schon ein bisschen, da kommt man schon so in dieses Gurkenwasser rein. Und bei Rotten Tomatoes ähnlich bei den Zuschauern, nämlich 60%, die können sich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen was an der Action-Comedy abgewinnen. Ich sage, können sich noch abgewinnen, weil der Kritikerscore liegt bei 44% und das ist schon echt niedrig. Und ich habe mich wirklich schwer getan. Mhm. Es fing gut an, aber diese unnötige Härte, wie der Film aufgelöst wird mit den Charakteren, wie sie zu Ende geschrieben werden, wie sich die Story dann zum Ende entwickelt. Ja, ich konnte es wirklich einfach nicht verstehen, warum man es so gemacht hat und muss wirklich leider sagen, war für mich eine Enttäuschung. Und ich kann nur noch, wirklich, ich habe es objektiv versucht, 2 von 5 Sternen diesem Film mitgeben. Super schade.
Das ist, sehr schade. Dann hat er sich jetzt so ein Stück weit nach hinten geschoben tatsächlich.
I'm sorry.
Auf meiner
I'm
Seite.
Sorry.
Ja, passiert. Passiert.
Aber mich würde ein Stück weit auch hier interessieren, vielleicht hast du mal die Muse, dir den auch noch zu geben und dann zu sagen, also was ist da passiert?
Ich kann es nicht versprechen, schon gar nicht in absehbarer Zeit tatsächlich, der Fairness halber, aber ja. Ja, vielen Dank trotzdem.
Ich habe,
dass du mich gebracht hast.
Ja, quasi aus wissenschaftlichem Interesse. Nein, ist ja nicht wahr. Ich dachte, es wird.
Ich hatte ja auch gehofft, dass es so ein schöner, dachte ich auch. Von daher ist es erstmal aber gut, dass du mich davor bewahrt hast.
Mhm.
Da in die komplett falsche Ecke abzubiegen. Dann biegen wir mal ab in meine Ecke.
Ja, sag doch jetzt mal, was du mitgebracht hast. Ich bin schon ganz aufgeregt, Alex.
Ganz genau. So, ich habe es nicht mitgebracht, als ich im Kino gewesen bin, aber ich habe jetzt den Anlass des, ich sag mal, VOD-Releases von F1, The Movie, genutzt, um ihn dann doch nochmal hier zu platzieren, denn ich habe ihn mir auch unmittelbar, nachdem er da erschienen ist, dann auf Apple TV, by the way, auch als bezahlender Apple TV-Kunde. So, und oh geil, können wir ihn ja endlich anmachen und loslegen. Ja, 15 Euro, du Penner.
Kostet nochmal extra.
Kostet trotzdem extra, auch wenn du das Apple TV-Abo hast, wo ich mir dachte, es ist eine App-Produktion von euch. Es ist jetzt doch eigentlich so, es wäre jetzt der Zeitpunkt, wo mir das als, ne, so, für alle anderen, ja, aber come on.
Hat's denn da jemand nötig, nochmal extra Geld abzugreifen?
Ich meine, dass die Apple TV-Plattform nicht trägt, wissen wir ja. Bei dem Film würde ich ein Fragezeichen dahinter machen. Man munkelt so irgendwas, ich sag mal, zwischen 200 und 300 Millionen Budget. Mhm. Lassen wir uns, sagen wir die Mitte, 250 wegen mir. und steht jetzt im Rotten Tomatoes, da kommen wir gleich zu. Nein, im Box Office Mojo bei 613, fast 614 Millionen. Von daher würde ich sagen, ist eine gute Chance da, dass er so vom Break-Even aufgegangen ist, ob das jetzt tatsächlich schwarze Zahlen geschrieben hat, vielleicht gerade so, aber jetzt nicht signifikant. Trotzdem war er ja in aller Munde, der Film, ein Stück weit, ne?
Und man muss dazu sagen, mit den 613 Millionen US-Dollar ist es der erfolgreichste Apple Studios-Film und der umsatzstärkste Film in Brad Pitts Karriere. Und warum weiß ich das, Alex? Weil ich mich über den Film informiert habe, weil das heute meine zweite Review gewesen wäre. Also,
naja.
High five, shake hands. Vielleicht hänge ich mich in den Windschatten. Ha!
Ja, mal gucken. Weiß ich nicht.
Und lass dich an meiner Meinung ebenso teilhaben.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe eine Historie, dass ich prinzipiell Formel 1 interessiert bin. In meinen Teenie-Jahren habe ich es sehr, sehr regelmäßig verfolgt. Dann ist es ein bisschen weniger geworden, wenn die Zeit fehlt, wirklich das Qualifying und das Rennen selber zu gucken. Habe mich dann an so diese Zusammenfassung gehalten. Das tue ich immer noch so. Guck gerne, weiß ich nicht, Drive to Survive, Netflix-Doku passend zur Formel 1. So, von daher komme ich mit so ein bisschen Vorbelastung. Ne? Ich finde, Brad Pitt ist ein cooler Typ, den wir in letzter Zeit auch nicht so häufig mehr gesehen haben. Ich sehe ihn aber an sich sehr, sehr gerne.
Mhm.
So, worum geht's jetzt aber in dem Film? Es geht um, ich sag mal, kränkelndes Team, das 3 Jahre Zeit hat, um den ersten Sieg einzufahren und bislang einfach 0 Punkte erlangt hat. Das heißt, die waren nicht mal in den Top 10, haben ständigen Fahrerwechsel und der Eigentümer, gespielt von Javier Bardem, dem das nicht ganz alleine gehört, da ist ein ganzes Board dahinter, greift nach dem allerletzten Strohhalm und das ist die Figur von Brad Pitt, Sonny Hayes. Der ist ein, ich sag mal, abgehafteter Rennfahrer, der kleinere Veranstaltungen jetzt noch mitnimmt. Der hatte seine große Chance in der Formel 1, als er jung war, hatte einen schweren Unfall, hat dann da diese Karriere ein Stück weit beendet, aber er fährt immer noch gerne Rennen und kommt dann hier dazu und soll zusehen, dass das Fahrzeug, das Auto weiter zu optimieren, dass es vielleicht gewinnfähig wird und den, es sind ja immer zwei in so einem Team, zwei Rennfahrer, den Rookie, gespielt von Damson Idris, vielleicht ein bisschen an die Hand zu nehmen und aufzubauen, sage ich mal. Genau, und im Idealfall diesen ersten Sieg einzufahren, damit Javier Bardems Figur das Team behalten kann und die nächsten 3 Jahre finanziert wird, weil, wie wir alle wissen, so ein Formel 1 Team unangemessen teuer ist. So. Der Film ist von Joseph Kosinski und hat ja damit auch kokettiert, dass sie sehr, sehr viel wieder in Kamera gemacht haben auf der Strecke, siehe Top Gun 2 mit Tom Cruise. Und wir starten ja in mit einem Nesca-Rennen in Daytona bei Nacht. Die ersten 10 Minuten und was sie da abfackeln audiovisuell, da haben mir im Kino als auch jetzt zu Hause nochmal ordentlich die Ohren geschlackert. Weil das ist schon super, super beeindruckend audiovisuell vom Editing, dann da auch mit dem Feuerwerk. Das passte einfach für mich alles und das zieht sich auch den ganzen Film so durch. Jetzt ist natürlich die Frage, der geht 2,5 Stunden und das habe ich mich dann immer gefragt, wie erzählst du denn auch eine Handlung über Formel-1-Rennen? Mhm. Weil auch wenn du ein Fan bist und dich das interessiert und Rennen manchmal spannend sein können, oftmals sind sie es nicht. Na, die sind dann alle in ihrer Position, es gibt keine Überholmanöver und so wie sie gestartet sind, fahren sie über die Ziellinie. That's it. Und da hat sich tatsächlich, fand ich, für meine Verhältnisse das Drehbuch ein paar clevere Kniffe erlaubt, wo sie gesagt haben, lass uns doch mal diese Regel, das Regelwerk der Formel 1 mal ad absurdum führen, gucken, mal die Grenzen ausloten des noch Machbaren. Und das sorgt dafür tatsächlich, dass die Figur von Brad Pitt genau das tut. Nämlich so ein bisschen so dieses ganze Thema Formel 1 und Regelwerk ad absurdum führt. Und ich fand das super, super unterhaltsam. Und kurzweilig. Es gibt auch ein, zwei Twists, die ich so hab nicht kommen sehen, mit, weiß ich nicht, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, mit Verletzten, wo ich dachte, naja, wahrscheinlich trifft es eher noch Brad Pitt. Ist dann irgendwie nicht der Fall, das habe ich gar nicht so kommen sehen und insgesamt sind die Figuren ein Stück weit dreidimensionaler, als ich auch gedacht hätte. Da aber eine kleine Kritik, mehr die von Brad Pitt, leider weniger die des Rookies, Damson Idris, der teasert nur an. Das ist schwer, auf ihn da hinzukommen. Man sieht ein bisschen von seiner Backstory. Ich hätte mir da aber noch mehr Futter gewünscht, gerade von dieser Figur. Mhm. Weil ich glaube, als ein junger, schwarzer, aufstrebender Fahrer, wie ist denn der da hingekommen? So, vermutlich nicht einfach gewesen. Ist sicherlich ein gesättigter Markt, so Profi-Rennfahrer. Aber gut. Genau, ansonsten, ja, viele klassische Erzählelemente mit so ein bisschen der Love-Story. Nichtsdestotrotz ist er durchweg hochwertig erzählt. Der Soundtrack von Hans Zimmer ist dufte Nummer. Die Songs, die sie ausgewählt haben, machen Spaß. Audiovisuell, wie gesagt, von Anfang bis Ende Knaller durcherzählt. Und ich lasse dich gleich noch zu Wort kommen. Ich würde aber einmal gleich direkt hier die Schleife dran machen.
Über die Ziellinie preschen.
Genau, hab ihn dann nochmal zu Hause gesehen. Und ich bleibe bei meiner Wertung prinzipiell. Trotz allem von den ganzen Sommerfilmen, die ich gesehen habe, war das ein Film, wo beim zweiten Mal gucken das Gefühl hatte, der ist doch noch ein kleines bisschen besser gealtert. Mhm. Also ich schaue gerade mal im IMDb, steht er bei einer 7,8. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und im Rotten Scores bei 82, bei den Kritikern und 97 bei den Zuschauern. Mhm. Und ich hatte ihm initial 4 von 5 gegeben. Die gebe ich ihm auch noch nach dem zweiten Mal gucken. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass das so ein Feel-Good-Film ist, zu dem ich immer wieder gerne zurückkomme. Von daher wäre es eine gefühlte 4,5. Ich weiß aber, dass er durchaus erzählerische Schwächen hat, weil er hier und da das Rad nicht neu erfindet. Haha, ne, das Rad. Aber in vielerlei Hinsicht trotzdem einen sehr kreativen erzählerischen Einstieg in die Formel-1-Welt liefert, inklusive dem ganzen Sachen, die man vielleicht an der Formel 1 auch doof finden mag. Aber ich glaube, wenn man sich dafür interessiert, ist man ja super gut aufgehoben. Ich hatte beim zweiten Gucken immer noch unglaublich viel Spaß. 4 von 5 mit Luft nach oben. Gefühlte mehr als 4. So, und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt. Du kommst so ein bisschen vom anderen Ende des Spektrums, wie du es empfunden hast.
Ja. Es ist interessant, Alex. Und ich glaube, hier dreht sich viel um das Thema Erwartungshaltung, beziehungsweise halt Nähe zum Thema. Und das hast du ja jetzt schon alles gut ausgebreitet. Denn ich tatsächlich befinde mich auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite, konnte mit Formel 1 nie wirklich viel anfangen, außer dass ich vielleicht mal ein, zwei Spiele auf Nintendo 64 damals gespielt habe. Aber wirklich Fan von Formel 1 bin ich nie geworden. Es war mir schon immer zu allglatt, zu technisch, irgendwie zu Peak Performance, das, weißt du, so auf das letzte Fünkchen, wie du gerade gesagt hast, da kann auch so ein Rennen mal, kann auch mal so ein bisschen unspektakulär werden, weil man die Stakes sind high und es würde zu viel kosten, so einen Wagen einfach gegen die Bande zu ballern.
Ja.
So. Ich gehe da voll mit. Kosinski bringt heute, ich war ein bisschen mal in Amerika, war ich nicht gelogen, bringt wie in Top Gun Maverick, hier kann ich es jetzt ein bisschen fetter raushängen lassen. Oh Gott. Also erneut so großen technischen Aufwand auf die Leinwand, reale Aufnahmen, hoher Realismus, viel Bewegung, Dynamik, fand ich alles geil. Ich finde aber so ein bisschen im Vergleich zu Top Gun, reißt er mich persönlich nicht so mit, weil das war vorher in der Luft, in den Düsenjets, das war einfach abgefahren, sowas hat man halt wirklich noch nie in der Klasse gesehen. Jetzt ist man wieder down to earth, das ist ein bisschen,
ist halt zweidimensional nur, ne?
Ja, genau, das trifft's ganz gut und es ist so, es ist schon alles geil, aber es gab so viele Rennfilme in den letzten Jahren und Jahrzehnten, so oder so ähnlich, habe ich es dann doch schon mal irgendwie ein Stück weit gesehen, als dass es mich jetzt so komplett vom Hocker gefegt hat, aber es ist natürlich state of the art inszeniert, das muss man einfach mal sagen.
Naja, ich möchte noch ergänzen, also den Hauptdarsteller tatsächlich alleine in ein Formel-1-Auto zu stecken und über die Rennstrecke fahren zu lassen, das hat man, glaube ich, bisher so noch nicht gemacht. Mhm. Der Fairness halber, das ist halt jetzt nicht besonders spektakulär vielleicht anzusehen, aber das war für mich so ein bisschen auch noch dieser extra Bonus, der wie bei Top Gun dem Ganzen noch so ein bisschen einen Bonus-Streusel obendrauf war und einfach zu wissen, dass das nicht quasi mit irgendwie VFX, CGI, tralala, ne, blauer Wand im Hintergrund gemacht wurde, sondern.
Nee, bei der Inszenierung gehe ich da voll mit. Aber wo ich mir echt schwer getan habe, ist wirklich auch Handlung, Drehbuch, so ein Stück weit Regie, also da fahre ich ein bisschen in die Kachel rein. Ich fand diese Comeback-Story eines geschadeten Rennfahrers, der in Konflikt geht mit dem jungen Talent, dann wird auch der Teamzusammenhalt porträtiert. Es gibt eine Liebesgeschichte, es gibt einen tragischen Unfall, man muss irgendwie wieder zusammenrappeln und auf den letzten Metern quasi dann irgendwie doch nochmal den Erfolg vielleicht einzuheimsen. Und ich fand, die Figuren, die bleiben alle extrem klischeehaft und es gibt kaum charakterliche Ausgestaltungen. Gerade Sonny Hayes, da wird so erzählt, er hat irgendwie eine Spielsucht, er hat gescheiterten Ehen, das und das und das und das und das. Aber eigentlich kriege ich nichts davon im Film gezeigt, sondern nur, wie er vielleicht mal verletzt bei seinem Unfall auf der Strecke lag, so als Flashback. Und das war mir ähnlich wie bei der Nebenfigur von dem Rookie einfach alles ein bisschen zu wenig, weil es wird viel erklärt, aber es wird mir relativ wenig gezeigt, um wirklich da halt mitzugehen. Und deswegen auch mit der Figurenzeichnung von Brad Pitt an sich, ich fand, einmal bringt das Carrie Condon in einem Filmdialog ganz gut rüber, dass er eigentlich so ein abgewichster amerikanischer Cowboy ist, der da jetzt durchstampft. Fand ich eigentlich ganz gut schon auf den Punkt gebracht. Dadurch konnte ich halt wirklich kaum emotionale Bindungen zu allen Figuren eigentlich irgendwie aufbauen. Es fiel mir super, super schwer insgesamt. Kann man das nachvollziehen, Alex?
Prinzipiell ja. Also ich nicht offensichtlich, aber ich kann es generell nachvollziehen. Ja, ich bin ja bei dir, dass ich mir da auch mehr Ausgestaltung gewünscht hätte. Am Ende ist es ja aber tatsächlich so, dass Brad Pitts Figur, dass der Unfall dir das Leben bestimmt hat letzten Endes. Ne? So, also die ganzen Sachen, das lässt sich alles zurückführen auf diesen einen, ich sag mal, Moment, der dann da immer wieder zirkuliert und ihn ja auch tatsächlich wortwörtlich halt vom Schlafen abhält. Also ein absolutes Trauma fürs Leben und wie das im Prinzip auch ein Leben dominieren kann und Entscheidungen. Die musste ich da jetzt auch gar nicht gezeigt bekommen. Wie gesagt, da ist auch nicht viel Charakterentwicklung meiner Meinung nach vorhanden bei der Figur. Ist in dem Alter, glaube ich, auch kaum möglich. Ich hätte mir einfach tatsächlich da bei der Nebenfigur mehr Tiefe einfach gewünscht.
Ja.
Tatsächlich. Ja. Und ansonsten habe ich ja gesagt, genau, viele Klischees, die das Drehbuch liefert und ja auch mir, weil du sagst, diesen Teamzusammenhalt, dieses Zusammenrücken, das kam mir unterm Strich auch bei der Nebenfigur dann einfach irgendwie auch zu spät, diese Einsicht. Irgendwann wurde es dann so ein bisschen noch eine Kurve, wo er keine Einsicht hat, noch eine Kurve, wo er keine Einsicht hat. Und dann so irgendwann so dieses, kommt das jetzt noch oder bleibst du tatsächlich so ein kleiner arroganter Sack? Und ja. Also das kann ich kann ihn ein Stück weit alles tatsächlich nachvollziehen, ja.
Ja, und was es bei mir noch ein bisschen schwer gemacht hat, ist eben der Rennsport, also nicht der Rennsport an sich, sondern diese Renndisziplin, halt Formel 1. Denn eigentlich soll der Film ja, glaube ich, genau das, glaube ich, so ein bisschen ausmachen, die Faszination und so ein bisschen behind the scenes, und da ist ja doch ganz viel Taktik und Strategie dahinter oder kann zumindest sein. Aber was für mich halt in diesem Film unglaublich halt mitschwungen ist halt, ja, es ist halt extrem stark durchkommerzialisiert. Es ist Fokus auf Geld. Wenn wir es nicht gewinnen, sind wir raus. Wir verlieren unsere Jobs. Die Sponsoren springen ab. Es gibt Übernahmen, bla, bla, bla. Und dieses hochgestylte, auch dieses Apex GP, wie sie sich ja selbst nennen im Film, mit Gold und alles so Apple-mäßig steril. Das war für mich einfach so, da habe ich wieder für mich auch überlegt, warum war denn Ford versus Ferrari halt so gut, weil es eben stärker auf den Figuren waren, so irgendwie die Leute kommen aus dem Nichts und mit dem, was sie machen wollen, sie neue Maßstäbe setzen, anstatt dieses mit Geld vollgepumpte, wie gesagt, Oberschichten-Sportdingens. Das war für mich so ein bisschen schwierig einfach. Und deswegen.
Aber das war's schon immer, ne? Dieses ganze Sponsorentum. Klar. Wir holen die besten Leute. Wie Sie sagen es ja selber, ne? Ich war irgendwie, ich bin Raketenwissenschaftler und bin hierher gekommen, um irgendwie noch 2/10 zu finden in jeder Runde. Ja. Jo, ist bestimmt gut investiertes Geld von allen.
Ja, ja, aber es war mir ein bisschen zu geleckt, einfach dieses Setting an sich. Und deswegen, also ich, inszenatorisch war der Film audiovisuell gut, aber ich fand die flachen Figuren, das hat mich ein bisschen gestört. Diese generische Geschichte, muss ich einfach sagen. Und diese, dadurch hat es mir auch komplett an der Emotionen gefehlt. Und ich glaube nämlich auch, das war nicht mein Fazit, für Formel 1 Fans oder Enthusiasten ist es super reizvoll, glaube ich. Aber ich fand, für mich war es halt ein Stück weit echt belanglos, muss ich sagen, für rein die Geschichte, dass ich da nicht drüber hinwechseln konnte, dass die Audiovisualität da jetzt so vorherrscht und mir das Ganze dann so viel besser macht. Internet, hast du gerade schon gesagt, die ganzen Reviews, da, die sehen das nicht so. Die sind alle super, super happy und ich habe mich super schwer auch mit der Bewertung getan und war dann irgendwie sowas, boah, ich würde mir den, glaube ich, echt nicht nochmal angucken, im Gegensatz zu Top Gun. Und war echt so bei einer 2,5 bis 3 Sterne von 5. Ich bin mir nicht richtig sicher. Ich gebe jetzt mal vorsichtig, objektiv muss man, glaube ich, eine 3 mitgeben, aber da muss ich schon sagen, eine gut gemeinte.
Also habe ich mir fast gedacht, wie gesagt, wenn du jemand bist, der da keinen Zugang hatte, dann ist das, glaube ich, alles gut nachvollziehbar. Und du hast es ja auch erklärt, von daher, jo, sind wir dann ja bei gut gemeinten 3,5. Bei der 4 oben drauf gebe, das nehmen wir bei dir dann halt wieder runter und dann landen wir bei 3,5.
Oder 3,25 so vielleicht.
Eine ganz gute Wertung unterm Strich.
Ja, also ihr könnt ja mal dann auf meinem Letterboxd-Profil gucken, was ich letzten Endes da reindrücke. Bin selbst noch nicht ganz schlüssig, aber ich habe echt versucht, vorurteilsfrei da reinzugehen, aber ich dachte dann so, irgendwie reißt es mich nicht mit, leider.
Ja, nice, aber cool, dass du auf jeden Fall dir auch mal reingezogen hast und auch direkt mitgebracht hast. Und unabgesprochenerweise beide mitgebracht, von daher.
Ja, ich hatte es im Gefühl, dass Alex hier quasi die Drehzahl hochdrehen will und das Ding hier einfach mitbringt, das Brett. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu sehr jetzt noch die Laune verdorben, Alex.
Mir verdirbst du die Laune nicht. Du musst ja nicht nochmal gucken.
Für mich ist der beste Film des Jahres, also pfiff dich doch.
Ja, einer der tatsächlich, oh ja. Genau, jo, und dann
Abmoderation, wir können uns folgen.
Zeit vertrödeln. Genau, wir gehen erstmal zu den Releases noch.
Auch fein.
Und da sind da vielleicht so eine Handvoll Sachen dabei, die ganz interessant sein könnten.
Genau, lass uns doch kurz gucken, was demnächst so rauskam, beziehungsweise da gibt es noch ein Recap-Thema, das will ich kurz ansprechen, habe ich letzte Woche nicht entdeckt. Und zwar ist am 3.9. Yes, Chef auf Amazon Prime Video reingerutscht. Wer sich noch erinnert, ich habe vor ein paar Ausgaben mal Boiling Point mitgebracht und das ist quasi die Fortsetzung in Serienform. Das ist nicht mehr in Plansequenzen gedreht, wie noch Boiling Point, aber könnte eine ähnlich gute Dynamik haben und geht vielleicht ein bisschen mehr auch so in die Richtung von The Bear. Habe ich bis jetzt aber noch nicht geguckt.
Falls du es tust, kannst du mitbringen.
Ja, bringe ich sonst gerne mit. Und damit gucken wir in die Zukunft. Ab dem 8.9. läuft Task auf Wow an, ehemals Sky, whatever, mit Mark Ruffalo in der Hauptrolle. Hot or not, Alex? Ja.
Für mich hot tatsächlich. Ich fand den Trailer cool, so eine HBO-Produktion. Ich glaube sogar von den Produzenten von The Mayor of Easttown mit Kate Winslet. Mhm. Das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Und das sah audiovisuell ähnlich aus. Also von meiner Seite erstmal ein Hot, würde aber ein bisschen auf die Kritiken gucken auch.
Ja, ich bin eher bei Not, hat mich nicht so angemacht, würde ich gern bei dir belassen zum Mitbringen. Mhm. Genau wie das nächste Thema, ab 9.9., da lief Only Murders in the Building, Staffel 5 läuft da an, auf Disney Plus. Hot or not, Alex? Ja. Auto hot?
Brauche ich nicht darüber sprechen.
Ja, das gut.
Auto hot.
Ich konnte mich bis jetzt nicht dahin bewegen.
Für Christoph Waltz, Baby.
Ich bin erstmal raus. 11.9., lass uns kurz noch ins Kino gucken. Da kommt endlich The Long Walk, Todesmarsch von Stephen King, verfilmt in die Kinos.
Mhm.
Ich bin bei einem Auto hot, also Trailer war zumindest schon mal richtig, richtig Bock gemacht. Du auch?
Hab interessanten Artikel gelesen, dass Stephen King darauf bestanden hat, dass man sieht, wie Teenies erschossen werden im Film.
Mhm.
Also er wollte explizite Gewaltdarstellung im Film und hat dafür gekämpft tatsächlich. Interessant, interessant.
Und hat es
also,
anscheinend
der
bekommen.
Der wird, glaube ich, er hat es bekommen und again, der Trailer hat schon angedeutet, ich glaube, das wird harter Tobak.
Ja, glaube ich auch. Hatte ich
auch ein Hot von meiner Seite.
Hatten wir schon im Gefühl bei der Trailer-Sicht. Bin super gespannt, werde ich mir auf jeden Fall geben.
Yes.
Auch am 11.9. Dangerous Animals habe ich hier mal noch mit reingesetzt in die Release-Liste. Und zwar ist das ein Film unter anderem mit Jay Courtney. Der musste ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen gucken, wo er bleibt bei seiner Filmauswahl und spielt jetzt hier irgendeine Mischung aus, ja, ist eigentlich ein Serienkiller, möchte man so sagen. Und ist aber eine Mischung mit einem High-Monster-Film, so gesehen. Und ist das hot or not für dich erstmal?
Es ist erstmal ein Nut von meiner Seite, um ehrlich zu sein.
Absolut nachvollziehbar, aber ich muss sagen, ich habe so einen halben Fuß, ne, so einen Zeh habe ich so im Wasser bei dem Hot, weil ich fand Jay Courtney in dem Trailer ziemlich, ziemlich cool. Und das mit einem High-Thema zu kombinieren und dann ist es ja noch so ein Survival-Thriller, ist also sah auch solide umgesetzt aus. Setze mir mal vor, dass ich irgendwo auf die Watchlist drauf.
Klingt gut, mach das mal.
Mache ich. Wo ich mir nicht so sicher bin, ist Honey Don't. Der kommt auch am gleichen Tag in die Kinos. Neuester Film von Ethan Coen. Wieder mit der Margaret Qualley in der Hauptrolle. Mhm. Und das letzte Ding, was Ethan Coen auf die Leinwand gebracht hat, auch mit der Margaret Qualley, das hat mich ja gar nicht so abgeholt. Möchte ich jetzt nochmal wiederholen. Das war Drive Away Dolls. Jetzt muss ich lange nachdenken, um die Titel nochmal auf die Reihe zu kriegen.
Na gut, bei mir ist das Cast um Aubrey Plaza und vor allem Chris Evans Figur im Trailer, dass ich sage, na, den würde ich schon gerne sehen, aber ich war trotzdem auch so, da war eine Restskepsis auch auf meiner Seite.
Erste Kritiken, IMDb-Score läuft nicht so gut an, deswegen ich bin fast raus, weil ich habe mich echt schwer getan mit Drive Away Dots. Also war okayisch, wenn man ihn so nimmt und weiß, wie man ihn zu nehmen hat, aber schwierig, schwieriges Thema. Nochmal Randnotiz ab 15.09. Alex, für dich Paddington in Peru. Netflix hat sich den dritten Teil gekrallt. Kannst du dann quasi einfach in deinem Abo abrufen? Also bitte, Alex, möchte ich keine Ausreden mehr hören. Dass du jetzt nicht bist.
Ich muss erstmal eins und zwei gucken, bevor ich die drei gucke, oder?
Ja, genau, das ist der perfekte Kicker. Also in der nächsten Folge, no pressure, alle drei Filme einfach nochmal Recap mitbringen. Danke. Danke, danke, Alex. 16.09. Wer hätte das gedacht? Futurama. Staffel 13 mittlerweile auf Disney Plus. Bist du da noch hot? Bist du da noch drin?
Ich bin sowas von raus tatsächlich.
Crazy.
Von daher erstmal ein Not von meiner Seite.
Ja,
leider.
Ja, same. Ich muss es mal wieder antriggern. Ich muss die neuen Staffeln mal nachholen. 17.09. hattest du zumindest angefangen. The Morning Show auf Apple TV Plus. Kommt jetzt die vierte Staffel raus.
Ich hatte es angefangen, aber es hat mich nicht so richtig gehookt. Aber es muss ja irgendwas dran sein. Vierte Staffel ist ja klares Zeichen, dass viel geguckt wird. Kommt ja auch gut weg, Cast ist cool, aber es war irgendwie nicht meine Baustelle gewesen.
Nee, einfach. Für mich leider auch not. Wie sieht's bei Netflix aus? Da kommt am 18.09. Black Rabbit auf die Plattform mit Jude Law und Jason Bateman. Sah ein bisschen sehr gritty aus. Ungewohnte Rolle auch so ein bisschen für Jason Bateman, fand ich. Ein kleines Stück weit.
Ich fand den Trailer tatsächlich ganz cool. Also hat mich erstmal angemacht. Was mich abgeturnt hat, ist, dass es eine Serie ist, muss ich gestehen. Das sah eigentlich erst halt so ein bisschen nach einem Film aus, wo ich dachte, oh, aha, okay. Aber dass es eine ganze Serie ist, ist wieder so ein Commitment.
Ja,
direkt.
Das stimmt allerdings. Aber ich fand, mir ist jetzt erst aufgefallen auf dem Poster dazu, wie ähnlich sich da tatsächlich beide sehen, so von ein paar Gesichts.
Sie spielen ja auch Brüder.
Ja, deswegen, ja, richtig, Alex.
Also bist vielleicht nicht der Erste, dem es aufgefallen ist.
Ja, finde ich gut gecastet. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Aber ich würde sagen, ja, interessant, aber als Serie, kann es nicht einfach ein 2-Stunden-Film sein, nicht mehr abends, wo ich mich abends dann drüber ärgern kann,
D'accord.
anstatt 6 Folgen gucken zu müssen. Egal. Gleicher Tag, Disney Plus kommt Swiped auf die Plattform mit Lily James. Die war da die Miterfinderin oder memt die Miterfinderin von Tinder und ist dann ein bisschen im Filmverlauf anscheinend empört darüber, welche Ausmaße das annimmt und kämpft dann ein bisschen so ihren Kampf gegen Tinder und gegen sozialgerechtere Dating-Plattformen. Ist das hot or not, Alex?
Für mich erstmal not, weil ich kein Konsument bin und war und bin.
Ja, also Lily James,
von daher.
Daumen hoch, aber würde ich auch erstmal den Film an sich auf die Notliste packen. Noch was auf der Liste, was bei mir wahrscheinlich nicht kommt, Downton Abbey, das große Finale, der letzte Film der Trilogie, die ja die Serie fortgesetzt hat. Schwierige Geburt, sorry. Hot or not, ganz schnell. Irgendwas davon gesehen?
Not, nichts gesehen, nichts, 0,
okay.
0,0.
Ich war immer so ein bisschen Opfer, wenn es hier im Wohnzimmer lief und ich durchgelaufen bin, aber ne, nichts für mich. Aber ich habe es hier gerne nochmal erwähnt, weil letzter Teil, also gönnt euch. Und auch noch auf der Liste 1899, da habe ich mal draufgenommen, weil es so ein bisschen auf den Festivals für Furore gesorgt hat. Ja, nicht für Furore, aber so, weißt du, so ein bisschen Medienecho entfacht hat. Kill the Jockey, Film aus Argentinien von Luis Ortega. Geht um einen Jockey, Pferdejockey. Sehr surreal, sehr eigen inszeniert. Sehr coole Bildsprache in dem Trailer. Fand ich super interessant. Argentinien, ne, in den letzten Jahren auch. 1-2 Filme, die super interessant waren. Rein von der audiovisuellen Wucht. Also ich behalte ihn mal im Hinterkopf. Wenn nicht, bringe ich ihn mit, Alex, falls ich ihn sehe.
Ja, klingt gut. Dann muss ich das nicht machen.
Bitte gerne. Und damit sind wir durch bei den Releases und hüpfen zu den Neuigkeiten. Die News.
Alrighty. So, dann lass uns doch mal einstarten. Du hast was mitgebracht zur Agenda von Jordan Peele. Wie sieht's denn aus bei dem im Terminkalender?
Ja, so ein bisschen auch noch Nachwehe von den Releases gefühlt, denn wir warten ja eigentlich schon seit Jahren jetzt auf einen Nachfolger von Nope, also Jordan Peeles letztem Film. Der sollte jetzt eigentlich schon 24 anlaufen. Dann gab's den großen Autorenstreik, dann hieß es 25, 26. Und jetzt hat Universal, ich hab's heute einfach nicht mit den englischen Sachen. Universal hat jetzt einfach seinen Film komplett aus dem Release-Kalender gestrichen. So, das, was heißt das, Alex?
Ich habe keine Ahnung.
Ich habe auch keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob sie sagen, wir lassen deinem kreativen, schöpferischen Prozess freien Lauf und wenn du sagst, du brauchst länger, dann brauchst du länger, weil du bist über jeden Zweifel erhaben, weil die Filme von dir Kohle bringen. Ich weiß es nicht.
Man beruft sich ja teilweise auf einen Podcast, wo er meint so, ja, nächster Film, also er spürt, er hat eine coole Geschichte und es könnte dann, das ist also für sich selbst gesprochen, könnte das sein bester Film sein oder der ihm am besten gefällt. Und jetzt heißt es aber, es gab ja noch nicht mal Dreharbeiten, nichts. Also keine Ahnung, was da los ist, vielleicht kocht er da einfach
ein
bisschen sehr heißes
Süppchen. Dieses ganze Jordan Peele Gehype und again, ne? Wir haben da über die Filme gesprochen, aber das nimmt so ein bisschen Züge, so ein bisschen religiöse Züge wie bei
esoterisch.
Wie bei Tarantino angefühlt, wo die Leute, ja. Ne, so dieses, kommt doch mal einer und aha, und dann wird's der Beste und weiß ich nicht.
Und der Letzte vielleicht.
Ja, mach so, er ist ja fleißig auch am Produzieren, von daher ist er ja in viele kreative Prozesse, glaube ich, da sehr wohl involviert, auch bei anderen Filmen. Also er hat, glaube ich, auch, also er langweilt sich nicht, will ich sagen, glaube ich.
Denke ich auch. Ich bleib am Ball. Jordan Peele hat ja immer noch so ein bisschen Stein im Brett und wir werden einfach drüber sprechen und es hier erwähnen, wenn tatsächlich was Neues kommt.
Das ist auch eine gute Überleitung.
Wo man schon ein bisschen weiter ist.
Na, weiß ich nicht, aber ja.
Naja,
ich meinte die Überleitung zu, wir werden es erwähnen, wenn es was Neues gibt.
Ah ja, okay. Wo man auf jeden Fall schon ein bisschen weiter ist, ist im Star Wars-Universum. Da gab es jetzt das erste Bild aus dem jetzt in den Dreh gestarteten Starfighter-Film mit Ryan Gosling.
Okay.
Wir haben das erste Bild. Wir haben jetzt auch das komplette
Toll.
Cast. Flynn Grey als Nachwuchstalent, Matt Smith, Mia Goff, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamil Westman und Amy Adams unter anderem dabei. Fällt dir dein Name besonders auf? Außer Ryan Gosling, obviously.
Ja, again, ich
emotionslos.
Ich bin da relativ emotionslos, gerade Star Wars, ne, schwierig gerade, plus dieses Jahr, wir haben ein Foto, dass die Dreharbeiten gestartet sind, Glückwunsch, Das ist so ein bisschen wie der 20-Sekunden-Teaser von Tom Holland, dass die Dreharbeiten für den neuen Spider-Man gestartet haben. Vielen Dank für gar nichts. So, also macht's, alles cool, ich freue mich, dass er gestartet ist und so, aber sagt Bescheid, wenn ihr was Konkretes habt. Also ein Teaser oder sowas. Bis dahin nützt mir die Info nur bedingt was, weil was weiß ich, wie lange ihr jetzt Dreharbeiten habt, was weiß ich, wie lange ihr im Editing VFX sitzt. Alles gut, nehmt euch Zeit, ne, macht's gut, ich freue mich, Ryan Gosling sehe ich gerne, guter Star Wars Film, wäre richtig nice mal wieder.
Wollte ich gerade sagen, darum geht's ja auch ein Stück weit, oder? Dass man nach vielen Struggles die letzten Jahre, vielen Filmen, die dann auch gar nicht losgetreten wurden, die
Trilogien, die über die gesprochen wurde.
Mehrmals, mehrere Trilogien, jetzt tatsächlich ein Film, wo es heißt, ja, wir sind gestartet. Die Produktion läuft und 2027 geht's los.
Also finde ich auch gut so, Kino. Dieses, mach doch erstmal wieder einen Film.
Yes.
Können wir mal auch nochmal über einen zweiten sprechen wieder. Hört mal auf immer wieder mit einer Trilogie bei dem und bei den beiden. Ist okay. Macht mal einen guten Film wieder und dann reden wir wieder.
Und es soll lange nach den Skywalkers spielen. Das ist ja auch noch so ein Punkt, den wir immer im Podcast hatten. Weg von der Skywalker-Saga. Macht jetzt endlich mal Schluss
keine
damit.
Keine bekannte Figur mehr, die
kein
wieder
Palpatine,
ein Cameo hat
bitte,
oder so.
Lass es raus.
Hört auf. So, neues keine Kapitel. Hologramme. Genau.
Endor hat's gezeigt, dass es geht. Mehr oder weniger.
D'accord. Und dann können wir zu den Trailern kommen. Da haben wir nämlich eine Menge. Ich habe hier ganz schnell zwei Serien reingepackt.
Oh,
also tatsächlich zwei Serien. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich in mehrere Staffeln gehen oder ob das wirklich so limited Releases sind. Glenn Powell verkleidet sich wieder. So tutto completi für eine Football-Serie namens Chad Powers. Und ich muss sagen, also ich habe es schon gesagt, ich sehe Glenn Powell gerne. Ich find's cool, wenn er sich verkleidet. er hat den Humor und so eine Football-Serie zu bringen, wo ein ungnade gefallener Quarterback undercover, wie man das so aus dem guten deutschen Privatfernsehen gewohnt ist, wieder einschmuggelt über Tryouts in einen anderen Verein, um dort hoffentlich erfolgreich zu werden und vielleicht auch so ein bisschen sein Leben in den Griff zu kriegen. Mit so einer Charakterentwicklung, die der Trailer anteasert. Das fand ich kurzweilig und auch wenn es vielleicht nicht im Rest der Welt zündet, hat das leider, gerade auch weil es Glenn Powell ist, das Potenzial in den USA mega steil zu gehen, gerade mit diesem Football-Thema. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Boah, ich kann jetzt nicht aus der USA-Sicht sprechen, aber Football, ja klar, ist da ja, bleiben wir mal bei dem Wort, wie gerade eben religiös, esoterisch verankert, muss man ja fast sagen. Ich konnte dem Trailer relativ wenig abgewinnen. Das heißt, nicht wegen der Geschichte, nicht unbedingt wegen Glenn Powell, weil ja, ist natürlich ein smarter, handsome Guy irgendwie. Aber dieses Maskending mit, ich klebe mir da eine falsche Nase dran und setze mir eine
Nase,
Perücke auf.
Schiefe.
Und das ist, damit kann ich
niemand erkennt
alle,
mich mehr.
Alle an der Nase herumführen. Sprichwörtlich.
Hey, Superman.
Genau, ähnlich wie bei Superman, obwohl er doch vorher schon Millionen von Leuten aus dem Fernsehen bekannt war und jetzt auch wieder da footballmäßig halt Millionen von neuen Leuten.
Ja,
halt
da brauchst
gefällt.
Du halt, ich weiß, was du meinst.
Das ist schon
eine
dicke Kröte, die ich schlucken muss, Alex.
Das stimmt. Das nennt man Suspension of Disbelief. Mhm. Aber ja, bin bei dir. Für mich hat der Trailer suggeriert, dass es alles nicht so ganz ernst genommen wird und wenn sie das hinkriegen, ich fühlte mich so von dem Vibe so ein bisschen tatsächlich an Ted Lasso erinnert. Vielleicht ist das so ein bisschen die Emotion, die da mitschwingt, weil das
vom Look and Feel hat. Kann das damit rüber.
Also wenn sie diese Magie so ansatzweise eingefangen kriegen, dann könnte das ganz cool werden. Ich würde ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Ab 30. September läuft das auf Hulu. Vermutlich ist das dann so das Disney-Plus-Äquivalent. Wir werden es wahrscheinlich zumindest mal in den Releases erwähnen, glaube ich, wenn es in Deutschland an den Start geht.
Ja, machen wir. Werden wir
machen. Was definitiv in Deutschland an den Start geht, und zwar am 25. September auf Netflix, ist eine Limited Series namens Wayward.
Mhm.
Mit Toni Collette als, ich wollte schon sagen, Sektenführerin, aber ich meine, close enough wahrscheinlich.
Ja.
Als Sommercamp-Direktorin oder wie auch immer der offizielle Titel ist.
Das ist ein tolles, fast deutsches Wort, ja.
Und ich kann nur sagen, dieser ganze Trailer war äußerst verstörend für mich.
Ja, man muss dazu noch sagen, federführend Mae Martin, die mit Netflix ja schon länger einen Deal hat und ich war großer Fan der Serie Feel Good, die sie auch mitgeschrieben und halt in der Hauptrolle durchgespielt hat, möchte ich meinen. Und genau, jetzt hat sie irgendwie so eine fiktive Serie. Und um was geht's eigentlich genau? Es geht um ein Camp, von wo Teenies hingeschickt werden, die, ich glaube, es wird nicht im Trailer richtig angespielt, aber wahrscheinlich psychische Probleme haben, vielleicht auch gerade versuchen, ein bisschen ihre Geschlechterfindung festzusetzen und da in dem Camp halt so ein bisschen auf den richtigen, in Anführungszeichen, Pfad gebracht werden soll. Und genau, diese Camp-Direktorin, gespielt von Toni Collette, macht das eher auf so eine Kult-Art und Weise.
Sah ein bisschen fanatisch aus, ne? Und als würde es auch einmal komplett eskalieren im Rahmen der Episoden.
Hat mich ein bisschen an Midsommar auch erinnert. Also war so sehr verstörend in dieser Hinsicht. Mhm. Ist auch eine Serie und kein Film auch.
Genau. Wie gesagt, die Tatsache, dass es Limited Series nennen, würde für mich suggerieren, dass man was Abgeschlossenes guckt.
Fände ich gut.
Ist. Das fände ich sehr gut und dem würde ich zum Beispiel dann eher auch eine Chance geben.
Bin ich dabei.
Als vielleicht so einem Black Rabbit. Meine ich.
Sehe May Martin gerne, finde auch ihre Stand-Up-Comedy-Programme super charmant und finde sie als Figur und Mensch, glaube ich, einfach super, super interessant. Genau, also Daumen hoch, packe ich mit auf die Watchlist. Mhm. Ist es beim nächsten Kandidat auch so? Würdest du dir den auch auf die Watchlist packen?
Ich würde es mir wünschen, aber ich kann es dir nicht sagen. Wir haben als nächstes Play Dirty, der neue Mark Wahlberg-Film.
Nice.
Warum ist das spannend? Weil Shane Black Regie geführt hat. So, und Shane Black war mal jemand, der lange Zeit ein Stein im Brett. Nee, wie auch immer.
Stein im Brett klingt gut,
über jeden Zweifel erhaben war mit, ich weiß gar nicht, wo er überall damals schon seine Finger drin hatte, Lethal Weapon und so ein Kram. Er hat dann Kiss Kiss Bang Bang gemacht, den ich richtig geil fand.
War, glaube ich, seine erste Regiearbeit.
Genau, den fand ich super. The Nice Guys war auch lustig, haben wir ihm auch, glaube ich, bescheinigt hier.
Da war ich großer Fan von, ja. Nach wie vor auch.
Größer noch als ich, genau. Und dann ging das so Stück für Stück bergab und kulminierte dann in diesem Predator-Remake. Neue Erfindung, wie auch immer.
Das Predator ist Upgrade.
Schlimmsten Sachen, die ich in den letzten 10, 15 Jahren gesehen habe, fand ich ganz, ganz, ganz grauselig. Da, ja, bleibe ich auch bei und konnte absolut nicht nachvollziehen, was da Shane Black gemacht hat oder machen musste, was ich immer noch glaube. So, jetzt haben wir hier eine auf Büchern basierende Story um die Figur von Parker, also Mark Wahlbergs Figur, der hier von der Rosa Salazar, auch lange nicht gesehen, verraten wird. Und dann wird der Trailer, sah alles für mich so nach pulpy aus und dann wird's aber auf einmal
Uncharted
mit versunkenen Schätzen und auf einmal haben wir Züge und Action und The Gray Man
und Havoc.
Wir berauben ein ganzes Land und dann haben wir noch ein bisschen Havoc, genau, wo ich mir dachte, wow, und einige Sachen sehen auch wie bei Havoc ein bisschen wonky aus, so die VFX so budgetmäßig, wo ich große Zweifel habe. Andere Sachen sahen aber ganz cool aus und es gab auch ein paar nette Dialoge und das Palpige ist da.
Aber
ich weiß bei Shane Black nicht mehr, ob das alles zu einem guten Film zusammenkommt, der vielleicht ein bisschen kultig ist, vielleicht wäre auch ein bisschen kleiner, angebrachter gewesen und wir hatten ja jetzt nur leider auch schon mal einen Schatzsucherfilm, der versucht hat, mit einem coolen Cast und einem großen Budget zu überzeugen auf Apple TV und
The Fountain of Youth.
Die Nummer startet am 1. Oktober auf Prime. Ich kann dir sagen, ich werde mir den sehr zeitnah anschauen dann.
Mhm. Okay.
Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich ihn auch vielleicht mal mitbringe. Würde mir so wünschen, mal vor um die Ecke zu kommen und zu sagen, boah, habe ich nicht mit gerechnet, der war richtig cool, aber ich befürchte tatsächlich das Schlimmste leider.
Ich muss auch sagen, das sieht echt, und ich sage es eigentlich super ungern, das sieht so echt nach Streaming-Kost aus und der Schock von Havoc sitzt noch tief in den Knochen bei mir.
Ja, same, bei mir auch.
Obwohl
das
ja auch,
bricht mir das Herz immer noch.
Ja, obwohl ja auch Wahlberg-Filme meist solide sind und bei mir ja eigentlich einen hohen Stellenwert genießen auf so einer Popcorn-abendlichen Unterhaltungsebene. Deswegen bin ich ja auch super gespannt, aber ich würde dir tatsächlich hier gerne den Vortritt lassen.
Ja, kann ich verstehen.
1. Oktober. Amazon Prime.
Genau, so, und dann gehen wir auch tatsächlich chronologisch ein Stück weiter hinter, nämlich entweder ins Kino am 10. Oktober oder auf Netflix am 24. Oktober mit A House of Dynamite. Der neue Film von Catherine Bigelow, die nach Hurt Locker, glaube ich, Oscar prämiert, als sechs- und zwickigfach.
Als erste Frau, muss man auch sagen, ne? Oscar, Regie-Oscar.
Ja, jetzt muss ich dazu sagen, Hurt Locker war gut, aber ich konnte ihn nicht so hypen, wie das im Zweifel da diese Award-Season getan hat. Mhm. Ich glaube, Zero Dark Thirty hatten wir noch, ne?
Yes. Meine ich. Und Detroit als letztes, eben vor sieben oder.
Und Detroit als letztes, Jahre, aber ich würde sagen, da war eine größere Lücke jetzt auch in der Vita. Yes, jetzt ist er wieder zurück mit Netflix zusammen, mit einem dicken Cast auch. Und der Trailer zeigt uns nicht viel, möchte ich mal sagen.
Nee, aber ich fand ihn geil gemacht. Deswegen habe ich auch gesagt, ja, lass mal mit reinnehmen hier noch, weil es gibt so ein Voice-Over fast schon.
Das Voice-Over ist geil, aber die Bilder, die ich gesehen habe, sahen nach Fernsehen aus.
Uff, echt? Also da waren ein paar Bilder dabei, da dachte ich schon, die fand ich schon gut eigentlich, Also gerade so dieser Super-Zoom über das Kapitol da vom Weißen Haus mit der Limousinenfahrt und sowas.
Ja, aber der ganze Rest ist da sehr, ich fand es ein bisschen steril, viele der Sachen. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. So, sie ist ja sehr statisch oft in ihrer Inszenierung. Also das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber...
Wenn wir es klassisch sehr, vielleicht...
Klassisch, genau,
klassisch,
ne? Nicht
motiviert.
So Shaky Cam Zeug, genau, dieses Ganze, ne, was man jetzt so, Dings ist auch nicht mehr, aber
ich wollte
also es wirkt
sagen.
Sehr, genau, traditionell, ne,
ja,
so.
Ja. Was ja nicht schlecht
weiß
ist.
Weiß ich noch nicht. Nee, aber ich glaube, ich brauche tatsächlich einen richtigen Trailer und nicht so ein, nicht das, was der Teaser hier macht.
Ja, mich hat's angefixt, es geht um das Thema wahrscheinlich nuklear oder es geht um das Thema nukleare Bedrohung.
Ja,
ich dachte erst, es geht um, ist es so ein Kometenfilm oder sowas, ne? Ein Komet rast auf die Erde zu und die Erde schaut zu, was können wir irgendwie machen?
Nee, es ist schon ganz klar nukleare Bedrohung und die Frage ist, wie sehr sie das jetzt durchspielen, weil der Trailer das so ein bisschen anteasert. Ich kann es noch nicht greifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht.
Ich packe ihn auf jeden Fall auf die Watchlist. Auch sehr großes Cast, was jetzt dadurch halt mit announced wurde. Also man sieht schon Rebecca Ferguson im Trailer. Gabriel Besso taucht auch auf. Jed Harris ist dabei. Idris Elba. Also da folgen auch noch einige Namen, die da mitspielen. Ich bin gespannt. Und ja, Catherine Bigelow. Also einfach gute Filme, die sie macht. Also muss man ja
wird
mindestens
mal sagen. Wird schon nicht schlecht werden, ja. Genau.
Wird hoffentlich schon richtig. Nicht schlecht werden. Und ich finde es auch super faszinierend als Frau. Wie gesagt, diese Themen immer, Militär, Krieg, etc. Sie ist mittlerweile 73, auch da nochmal an der Stelle Respekt, so einen Film dann noch auf die Leinwand oder zumindest Netflix zu bringen.
Naja, geht ja auf die Leinwand, also erhoffen sie sich ja wieder irgendwas davon, ne?
Ja, genau. Also geht 2 Wochen vorher, wie du gerade gesagt hast, am 10. Oktober nochmal ins Kino, 24. Oktober dann auf Netflix und ich würde mir den auf jeden Fall geben wollen. A House of Dynamite nochmal für alle da draußen. Und es bleibt ähnlich spannend und da muss ich sagen, danke Alex, dass du diesen Trailer für diese Episode hier mit auf die Liste gepackt hast, denn ich war kurz davor in der letzten Episode diesen Trailer schon mit auf die Liste zu packen, dann aber aus Zeitgründen, weil die letzte Folge, 215, hört man gerne rein, schon relativ vollgepackt war, aber jetzt hat er hier nochmal seinen Auftritt und zwar der Trailer zu Good Boy von Ben Leonberg. Das ist ein Film, also es ist ein Horrorfilm, wird auch klar als Horrorfilm verkauft, aber so, jetzt kommt der große Twist, die Hauptfigur wird von einem Hund gespielt. Das heißt, ein Horrorfilm wird die ganze Zeit aus der Perspektive eines Hundes erzählt. Und ich wollte den Trailer in der letzten Folge schon mitbringen, weil ich einfach super gehuckt war von dem Trailer. Und es wieder zeigt, wie gering die Hemmschwelle ist zu sagen, ich sehe 2 Frames eines Retriever-Welpens und bin sofort hooked, hab sofort meinen Protagonisten ins Herz geschlossen und fessle schon im Trailer hardcore mit, was mit dem Hund wahrscheinlich passieren würde, denn ein Hund entdeckt in einem Haus von seinem Herrchen, also übersinnliche Kräfte, man weiß nicht genau, was es ist, ist es der Poltergeist oder was und muss oder versucht dann sein Herrchen vor Geistern und bösen Mächten zu beschützen.
Ja. Aber ja auch besessen zu sein scheint.
Genau.
Das suggeriert der Trailer zumindest. Ja, also audiovisuell sehr kreativer Ansatz. Ich gehe davon aus, dass es eher eine kürzere Laufzeit sein wird. Ich habe es jetzt gar nicht nachgeschaut. Aber ja, ich war auch gehuckt, wie du gesagt hast. Gehe davon aus, dass dem Hund auch bis zum Ende nichts passieren wird, weil ansonsten ist es der schlechteste Film aller Zeiten, alten. ist relativ simpel an der Stelle. Und leider, oder wie auch immer, bezüglich Release-Datum schwierig, sieht nicht nach einer Kinoauswertung für Deutschland aus, sondern tatsächlich, was ich versucht habe rauszubekommen, am 19. Dezember erscheint die ganze Nummer direkt auf Scheibe und dann entsprechend nehme ich an, auch auf den üblichen Video-on-Demand-Plattformen.
Aber es ist zumindest mal ein Datum, mit dem wir arbeiten können.
Ja, immerhin, ne? Ja.
Für alle, die gerade auf den Fantasy-Film-Festivals unterwegs sind in Deutschland, da läuft der Film gerade und deswegen kommt auch gerade so ein bisschen Druck auf das Thema, weil die ersten Reaktionen fallen sehr positiv aus. Ich sag dir nicht, was es für ein Peak gab bei Suchanfragen, nachdem die ersten Leute diesen Film geschaut haben, um das Thema Tier und Filmende nochmal irgendwie aufzugreifen. Aber Fun Fact, Indie, der Hund, also der hier gespielt wird, ist ja der Hund vom Regisseur Und der Regisseur ist gleichzeitig auch mit der Produzentin Carrie Fisher, also eine andere Carrie Fisher, liiert. Und ich muss nochmal den Hut ziehen. Also der Film geht zwar nur, ich habe gerade nochmal geguckt, ein bisschen was über 70 Minuten, aber dadurch, ja, dass es halt nur ein Hund ist, sonst hast du ja im Film irgendwie so ein halbes Dutzend, weil die dann nach das drei Stunden
eine,
sind, die
ja auch. Ja, aber es ist eine gute Laufzeit, glaube ich.
Ist eine gute Laufzeit. Sie haben 3 Jahre lang haben sie diesen Film gedreht und haben 3 Jahre lang dafür ein kleines Haus gemietet, wo sie ungestört diesen Film drehen konnten. Und da sage ich schon mal, das ist Commitment, das ist Passion, das ist Filmmaking par excellence.
Drück die Daumen, dass es tatsächlich auch in einem guten Film resultiert, der vielleicht so ein bisschen jetzt auch an Resonanz gewinnen kann.
Ich fand die Bilder geil, die Eindrücke gut im Trailer. Ja. Ich hoffe, sie kriegen das auf 60 Dito. Minuten aufgrund der kurzen Laufzeit halt schön balanciert halt durchgezogen und bin super hooked und gespannt.
Hooked und gespannt. Ich bin ja ehrlich mit dir.
Nein, ich sag nichts Falsches.
Ich fand Sisu ja tatsächlich richtig gut. Der war, glaube ich, sogar auch in meinen Top 10. Und ich glaube, dir ging es ja ähnlich, ne?
Ich hatte den ja zuerst mitgeschleift und war ja Feuer und Flamme.
Ja, und ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob wir uns darüber unterhalten haben, aber ich habe irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, und es war auch in meiner Denke gar nicht vorgesehen, dass es da einen zweiten Teil zu geben könnte.
Same.
Und war absolut geschockt und überrascht, als jetzt hier der Trailer für Sisu Road to Revenge erschienen ist.
Mhm.
Und kann jetzt schon sagen, das ist unabhängig von wie dieser Trailer ist, ein Auto-Hot, wenn du jetzt mir nichts weiter gesagt hättest als das, aber ich habe ja den Trailer und ich habe ihn auch gesehen und meine Fresse, ja, ist ja nur los.
Was kann man sagen? Atami ist back. Es scheint eine nahtlose Fortsetzung von Teil 1 zu sein. Das heißt, wir haben auch den gleichen Schauspieler, wir haben den gleichen Regisseur und Produzenten hinten dran, nämlich Jalmari Helander. Ja. Und statt gegen deutsche Nazis zu kämpfen, die da der Figur von Jorma Tomila das Gold klauen, ist er ja auf der Flucht nach Russland gewesen. Und jetzt trifft er auf eine von Steven Lang verkörperte Figur.
Natürlich, wenn man einen guten Russen braucht.
Ja, wenn man einen guten Russen braucht, die dafür verantwortlich ist, dass seine Familie umgebracht wurde. Und
genau,
dass er zu dem wurde, was er jetzt ist. Und das klingt natürlich schon nach Endkampf und wie du gerade schon angedeutet hast, da passiert einiges im Trailer. Explosion, genau, wieder extrem und kreative Kills und.
100% und Steven Lang nach Don't Breathe und vor allem auch Avatar 1, wo er ja ein milliardenfach prämierter, geschauter Bösewicht war, sage ich mal. Ja, schließt hier an und ich fand, sie gehen ja noch weiter und die machen das Übliche, ne, für den zweiten Teil. Größer, weiter, mehr VFX, mehr Special Effects, kreativere Kills. Das war ja so die Momente, wo wir bei dem ersten gesagt haben, wenn du jetzt ein bisschen nitpicky sein möchtest, die Special Effects, die sind hier und da so ein bisschen wackelig. Da
vor allem
hier,
gegen Ende war es ja so ein bisschen, ne?
Vor allem gegen Ende, aber dass sie damit starten sie ja im Prinzip hier für beim zweiten Teil direkt und es sieht auf jeden Fall besser aus, aber es scheint auch deutlich mehr davon zu geben einfach. Aber es war geil.
Ja, ich war auch gehuckt und auch für mich dann dadurch ein Auto-Hot. Natürlich super brutal, super hoher Gewaltanteil. Ach so, also das
muss man ganz klar nochmal erwähnen. Yes. Ja, also der wird nicht gezimpert.
Nee, also man sieht es auch schon im Trailer, für die es interessiert, der geht einiges schon an Blutspritzern, Fontänen und umherfliegenden Körperteilen, ähnlich wie im ersten Teil. Das muss man wollen, aber...
Yep.
Ich sag's einfach so, es ist sehr unterhaltsam gewesen im ersten Teil.
Ja, gibt's nichts hinzuzufügen. 20.11. ist die Nummer im Kino.
Ja, dann ist auch das lange, nicht mehr so lange hin, Alex. Und ja, gerade schon gesagt, Autohot. Also erster Teil, super,
Autohot.
Beide Daumen hoch, ja. Und auch Sisu Road to Revenge werde ich mir geben. Oder wir beide. Und dann sprechen wir wieder beide drüber, Alex. Ist das nicht toll?
Das ist großartig.
Wunderbar. Ihr da draußen könnt auch gerne mit uns reden, zum Beispiel über den zweiten Sisu. Und damit würde ich jetzt nämlich schon mal wieder die Klappe hier zumachen, Alex, wenn es für dich passt. Denn ich sage, folgt uns auf den sozialen Medien, zum Beispiel bei Instagram und findet uns unter unserem Handle, der da lautet
Insert Podcast.
Benutzt doch gerne den gleichnamigen Hashtag.
Insert Podcast.
Das ist einfach, wie immer, das kann sich jeder und jede merken. Gerne noch hier 5 Sterne bei Spotify geben, genauso bei iTunes, überall Kommentare schreiben oder vielleicht einfach mal eine Nachricht schicken.
Genauso ist es. Ja, und dann würde ich schließen und sagen, vielen lieben Dank an dich, Ronny. Hat Spaß gemacht Und vielen Dank an alle anderen fürs Zuhören. Und ich sage ganz vorsichtig bis zum nächsten Mal.
Yes.
Und lege mich nicht fest, ob es ein reguläres Update wird oder schon ein Special.
So aufregend.
Wir werden sehen.
Das denke ich aber auch.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.